SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Die Bundesregierung will nächstes Jahr sehr viele neue Schulden machen. 203 Milliarden Euro sieht der gestern beschlossene Bundeshaushalt 2027 vor. Das wären die zweithöchsten Schulden in der Geschichte Deutschlands. Bundesfinanzminister Klingbeil hat diese Pläne in den ARD-Tagesthemen verteidigt. Das Land solle modernisiert und auf Wachstumskurs gebracht werden.
Wir haben einen verfassungsgemäßen Haushalt auf den Weg gebracht und das in Zeiten, wo wir seit über 4 Jahren kein Wirtschaftswachstum haben und wo wir gerade jetzt erlebt haben, dass der Krieg, den Donald Trump im Iran begonnen hat, dass der nochmal massiv auch unsere wirtschaftlichen Aufschwung abgebremst hat. Und insofern ist das gut. Aber ich sage auch sehr klar, die Aufgabe im Kabinett für die nächsten Jahre weiter einzusparen, die bleibt und da sind alle in der Pflicht.
Geplant sind Gesamtausgaben von mehr als 555 Milliarden Euro. Kanada hat sich beim geplanten Bau einer U-Boot-Flotte für den deutschen Hersteller TKMS entschieden. Das Kieler Unternehmen soll nun 12 hochmoderne U-Boote für den NATO-Partner bauen, wie Kanadas Premier Carney vor seiner Abreise zum NATO-Treffen mitgeteilt hat. Aus New York, Giselle Ucker.
Der neue Deal könnte der deutschen Rüstungsindustrie Medienberichten zufolge bis zu 100 Milliarden kanadische Dollar einbringen, umgerechnet etwa 62 Milliarden Euro. Damit können auch neue Arbeitsplätze in den beim Bau beteiligten Werften in Kiel und Wismar entstehen. Die Aktie der ThyssenKrupp Rüstungstochter legte nach Bekanntwerden zeitweise um fast 13% zu. Kanada besitzt aktuell nur 4 gebrauchte U-Boote. Von denen ist meist nur eines einsatzbereit. Um in Zukunft dauerhaft Unterwasserpräsenz zu zeigen, benötigt das Land eine größere, moderne Flotte.
In Frankreich brennt in mehreren Regionen der Wald. Vor allem ein großes Feuer in den Pyrenäen, nicht weit von der Grenze zu Spanien, macht den Einsatzkräften große Sorgen. Hier sind schon etwa 5000 Hektar abgebrannt. Frankreich-Korrespondent Kai Rinecker über die Lage am Abend.
Windböen sorgen dafür, dass die Brandherde immer wieder neu ausgestreut werden. Gleichzeitig erlebt Frankreich schon die dritte Hitzewelle des Sommers. Im Südwesten des Landes werden Temperaturen von 40 Grad erwartet. Premierminister Le Cornu erklärte, dass zu Beginn der Waldbrandsaison in Frankreich jetzt schon das Dreifache der Fläche des Vorjahres abgebrannt sei. Es brennt aktuell vor allem in Südfrankreich, etwa im Hinterland von Montpellier, Marseille oder Bordeaux. Selbst in der Bretagne und im Großraum Paris sind erste Brände ausgebrochen. Touristen müssen in Frankreich damit rechnen, dass immer wieder Autobahnen und Straßen kurzfristig gesperrt werden. Mehrere Campingplätze wurden in den vergangenen Tagen bereits geräumt. Auch in den TGV-Zügen kann es wegen der Hitzewelle im angelaufenen Urlaubsverkehr zu erheblichen Störungen kommen.
Für das gemeinsame Medizinstudium in Kaiserslautern und Ungarn ist gestern in Budapest eine 10-jährige Kooperation unterzeichnet worden. Nach Angaben des Westpfalz-Klinikums ist damit auch die Grundlage für einen Gesundheitscampus in Kaiserslautern geschaffen. Es wäre aktuell Reporter Jan Jaborski.
Der Gesundheitscampus soll auf dem ehemaligen Pfaffgelände ganz in der Nähe des Westpfalz-Klinikums gebaut werden. Nach Angaben des Krankenhauses sollen dort Aus- und Weiterbildung unter einem Dach zusammenkommen. Mehr als 600 Menschen sollen dort lernen und studieren können. Das gemeinsame Medizinstudium ist schon im vergangenen Wintersemester mit etwa 40 Studierenden in Budapest gestartet. Im kommenden Wintersemester sollen dann sogar noch mal doppelt so viele Studierende hinzukommen. Laut Klinikum gab es deutlich mehr Bewerbungen als verfügbare Plätze. Das Studium findet zunächst an der Semmelweis-Universität in Ungarn statt. Der praktische Teil folgt dann in Kaiserslautern. Für das Studium ist kein Numerus Clausus erforderlich, also kein bestimmter Notenschnitt im Abitur.
Um die Kosten für die Sanierung der Stuttgarter Oper möglichst niedrig zu halten, soll die Ausweichspielstätte kleiner und damit kostengünstiger ausfallen. Das haben das Land und die Stadt Stuttgart mitgeteilt. Im Verwaltungsrat der Württembergischen Staatstheater ist gestern der überarbeitete Plan für das Interimsgebäude vorgestellt worden. Silke Arning berichtet.
Für das Gelingen des Gesamtprojekts sei das Interim der Schlüssel. Ohne Interim sei das Staatstheater mit Oper und Ballett von Weltrang in seiner Existenz bedroht, so Kunstministerin Petra Olschowski. In der nun abgespeckten Version der geplanten Ausweichspielstätte sind die Baukosten auf 289 Millionen Euro gedeckelt. Dafür wurden die Flächen um fast 40% reduziert, die Sitzplätze begrenzt, auch die Bauausführung soll vereinfacht werden.
Belgien steht im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Nach dem Skandal um die aufgehobene Rotsperre von US-Stürmer Folarin Balogun gewann Belgien mit 4:1 gegen das US-Team. Sportreporter Hendrik Lückhoff.
Im Vorfeld hatte der Fall Balogun für viel Wirbel gesorgt. Die FIFA hatte in einer umstrittenen Entscheidung die Rotsperre gegen den US-amerikanischen Stürmer aufgehoben, wohl auf Drängen von US-Präsident Trump. Balogun stand dann auch von Beginn an auf dem Platz, hatte aber so gut wie keinen Einfluss aufs Spiel. Die USA zeigten ihr schwächstes Spiel des Turniers. Belgien nutzte die vielen Fehler der Amerikaner und gewann verdient mit 4:1. Im Viertelfinale treffen die Belgier auf Spanien, das sich mit einem Tor in der Nachspielzeit mit 1:0 gegen Portugal durchsetzte. Bei den Portugiesen trat Trainer Roberto Martinez nach dem Spiel zurück. Cristiano Ronaldo kündigte an, dass es seine letzte WM war und schob nach wahrscheinlich.
Beim Rasenklassiker von Wimbledon könnten das erste Mal seit 2012 zwei deutsche Tennisprofis die Runde der besten 8 erreichen. Alexander Zverevs Achtelfinalpartie wurde am Abend unterbrochen. Für Jan-Lennard Struff ist das Viertelfinale schon fix gegen den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner. Matthias Kammann berichtet.
Natürlich geht Struff als klarer Außenseiter in die Partie gegen den Italiener. Bislang hat der Deutsche alle 3 Matches verloren. Aber das letzte in Halle auf Rasen nur ganz knapp mit 6:7 im dritten Satz. Also, es besteht Hoffnung. Die hat natürlich auch Alexander Zverev. Der wird sein gestern wegen der Sperrstunde abgebrochenes Match gegen den Tschechen Jiří Lehečka beim Stand von 6:4, 7:5 und 3:3 fortsetzen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Auch heute gibt's teilweise dichte Wolkenfelder, teilweise scheint die Sonne. Am freundlichsten ist es nochmal in Baden. Außerdem weht ein kräftiger Wind, der warme Luft zu uns bringt. Maximal 25 Grad bekommen wir heute Nachmittag im Westerwald und bis 35 Grad werden es im Markgräfler Land.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Bald beginnt die Hochsaison der Volks- und Weinfeste im Südwesten. Neben den großen, überregional bekannten gibt es in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auch viele kleinere mit teilweise ganz besonderen Traditionen und Bräuchen. Mit diesem Thema beschäftigen wir uns diese Woche unter dem Motto Feste feiern in herausfordernden Zeiten. Start in die Volksfest-Hochsaison. Aber warum feiern wir diese Feste überhaupt so, wie wir sie feiern? Darüber habe ich mit Sascha Sabo aus dem südbadischen Merzhausen gesprochen. Er ist Soziologe mit dem Schwerpunkt Pop- und Festkultur. Man könnte auch sagen Unterhaltungswissenschaftler. Herr Sabo, erstmal die simple Frage, warum will der Mensch eigentlich feiern?
Vielleicht auch eine ganz simple Antwort. Es geht darum, für einen kurzen Moment den Alltag zu vergessen und in den Jenseits des Alltags einzutreten. Beim Feiern und bei Festen tritt der Mensch gewissermaßen in Distanz zu seinem täglichen Leben und die ganzen Sorgen, die Ängste sind für einen kurzen Moment in so einer Art Erlebnisgegenwart vergessen.
Wenn man es mal historisch betrachtet, solche Volksfeste oder Kirmes, das gibt es ja schon lange. Was war denn da ursprünglich die wichtigste Funktion für die Stadt- oder Dorfgemeinschaft?
Wenn man so historisch, vielleicht so eine Genealogie, die sich aber jetzt nicht so ganz präzise aufrechterhalten lässt, kann man sagen, so die älteste Form ist die Kirmes, Kirchmesse. Im Mittelalter traten dann so die Jahrmärkte hinzu. Hier ist dann so ein weltlicher Aspekt der Handel. Dann im Spätmittelalter die Schützenfeste, wenn die Städte ein Stück weit eine politische und auch militärische Autonomie erhielten. Und dann im 19. Jahrhundert die großen Volksfeste. Und das Spannende eigentlich bei jedem dieser Feste versichert sich eine Gemeinschaft der eigenen Identität. Und diese Gemeinschaft kann jetzt einerseits natürlich eine Dorf- oder eine Stadtgemeinschaft sein, aber es kann auch eine ganz kleine Gemeinschaft sein, eine Clique, eine Gruppe, ein paar Freunde.
Jetzt kann man ja sagen, in kleineren Gemeinden, da haben diese Volksfeste bestimmt eine große Bedeutung beim Schaffen von Gemeinschaftsgefühl. Aber wenn wir jetzt mal in so große und entsprechend anonyme Städte schauen, inwieweit können Volksfeste dort auch sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen?
Dieses Gemeinschaftsgefühl bezieht sich eben nicht immer nur so auf die Dorfgemeinschaft, die vielleicht auch so ein bisschen idealisiert ist, sondern was so besonders ist an diesen Festen, auch im Rausch, dass man für einen kurzen Moment die Selbstkontrolle aufgibt. Und man gibt sie gewissermaßen an die Gruppe ab, an die Clique, mit der man zusammen ist. Und so entsteht dann auch ein Vertrauen innerhalb des Freundeskreises. Und wenn diese Übergabe der Selbstkontrolle an diese Gemeinschaft nicht gelingt, dann wird es oft auch wirklich nicht nur riskant, sondern richtig gefährlich. Und dies ist natürlich auch bei diesen großen Festen möglich, die einfach dann ein riesiges Abenteuerland sind.
Jetzt ist es ja bei solchen Volksfesten durchaus auch mal ein bisschen wie im Karneval. Da darf man auch mal Grenzen überschreiten, auch zwischen den Geschlechtern. War so ein Fest früher auch ein Anlass, bei dem Beziehungen entstanden sind? Eben weil da so eine gewisse Enthemmung und so ein gewisser Rausch entstanden ist?
Ja, natürlich. Also historisch waren Jahrmärkte immer auch ein Heiratsmarkt. Und selbst die Achterbahn dient eigentlich ein Stück weit diesem Anbandeln. Es gab in den 70er Jahren ein sehr bekanntes Experiment in der Psychologie, das Brückenexperiment, bei dem wurde festgestellt, wenn zwei Menschen unter großem Stress ausgesetzt sind, dann stellt sich ein Gefühl wie Verliebtsein ein. Und wem am Schluss dann die Worte fehlen auf der Kirmes, der kann zum Lebkuchenherz greifen. Und angenommen, es hat nicht gefunkt, gibt es dann immer noch das Bierzelt.
Sascha Szabo, er ist Soziologe mit dem Schwerpunkt Pop- und Festkultur. Morgen frage ich in unserer Serie nach beim Baden-Württembergischen Landesverband der Schausteller und Marktkaufleute, wie wichtig für sie der Start in die Festsaison ist.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Bundeskanzler Merz macht sich am Mittag auf den Weg zum NATO-Gipfel nach Ankara. Neben einem milliardenschweren Finanzpaket für die Ukraine geht es auch um die Frage, wie viel Geld die einzelnen NATO-Staaten in ihre Verteidigung investieren. Anna Engelke.
Der Bundeskanzler reist durchaus selbstbewusst zum NATO-Gipfel in die Türkei. Mit dem Gepäck hat Friedrich Merz die Ankündigung, dass Deutschland bereits im Jahr 2029 das NATO-Ziel von 5% erreichen wird. Also 3,5% der deutschen Wirtschaftsleistung direkt in Verteidigungsausgaben zu investieren und weitere 1,5% in die dafür nötige Infrastruktur. Am vergangenen Freitag hat Kanzler Merz dies auch so US-Präsident Trump in einem Telefonat erklärt. Trump hatte zuvor die Militärausgaben Deutschlands und die anderer europäischer NATO-Staaten als lächerlich kritisiert. Mit dem vielen Geld für Verteidigung und Rüstung wollen vor allem die europäischen NATO-Partner und Kanada die USA im Bündnis halten und Russland abschrecken. Außerdem wollen sie die Ukraine in den kommenden 2 Jahren mit mindestens 140 Milliarden Euro unterstützen. Auch das gedacht als ein klares Signal an Moskau.
Am Bundesverfassungsgericht geht's heute um das bayerische Polizeigesetz. Das gibt der Polizei Befugnisse, die umstritten sind. Insbesondere geht's um den Begriff der drohenden Gefahr. Antonetta Stefani aus der SWR-Rechtsredaktion erklärt, was damit gemeint ist.
Also es geht dabei um die Schwelle, ab wann die Polizei einschreiten darf. Eigentlich darf die Polizei tätig werden, um Gefahren abzuwehren. In Bayern darf sie jetzt aber schon weit im Vorfeld tätig werden, um Gefahren zu verhindern. Also schon bei einer drohenden Gefahr, wie das Polizeigesetz es nennt. Danach kann die bayerische Polizei beispielsweise Telefonate abhören oder Computer durchleuchten, ohne dass sie weiß, was eigentlich konkret für eine Straftat geplant ist oder wer genau dahinter steckt. Kritiker sagen, solche Maßnahmen so weit im Vorfeld seien nicht Aufgabe der Polizei, sondern maximal der Geheimdienste. Das bayerische Innenministerium meint aber, dass die Polizei heutzutage solche Befugnisse braucht, um Bürger effektiv schützen zu können.
In Paris entscheidet heute ein Berufungsgericht darüber, ob Marine Le Pen nächstes Jahr zur Präsidentschaftswahl antreten darf oder nicht. In einem ersten Prozess war die Fraktionsvorsitzende der rechtsnationalen Partei Rassemblement National verurteilt worden. Zu 5 Jahren Nichtwählbarkeit wegen systematischer Veruntreuung von EU-Geldern. Julia Borutta berichtet.
Marine Le Pen sagt, sie glaube an Wunder. Doch dass die Richter sie diesmal freisprechen, ist höchst unwahrscheinlich. Denn der Vorwurf wiegt schwer. Die Partei Rassemblement National soll über mehrere Jahre hinweg rund 4,6 Millionen Euro nicht sachgerecht eingesetzt haben. Statt die Arbeit der EU-Parlamentarier zu unterstützen, sollen die mit EU-Geldern bezahlten Assistenten des RN daheim in Frankreich für die Partei gearbeitet haben. Die Richter in erster Instanz waren zu der Überzeugung gekommen, dass dies vorsätzlich und systematisch und im Auftrag von Marine Le Pen geschah. Nun hofft Le Pen, dass die zweite Instanz das Urteil aufhebt oder zumindest so abmildert, dass sie doch noch antreten kann.
Im Prozess um den Tod des Zugbegleiters Serkan Çala aus Ludwigshafen sollen heute die Plädoyers gehalten werden. Vor dem Landgericht in Zweibrücken könnte in dieser Woche auch noch ein Urteil fallen, womöglich ohne die Familie des Zugbegleiters. SWR aktuell Reporter Sebastian Stollhof.
Die Familie des getöteten Zugbegleiters hat angekündigt, dass sie dem Prozess ab jetzt fernbleiben will. Der Grund? Das Landgericht in Zweibrücken hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob auch eine Verurteilung wegen Mordes oder Totschlags in Betracht kommt. Angeklagt ist der 26-jährige mutmaßliche Täter aktuell wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Allerdings hat der Richter im Laufe der Verhandlung gesagt, dass ein solcher Hinweis auch noch nach den Plädoyers möglich wäre. Die Plädoyers sollen heute gehalten werden, ein Urteil könnte dann am Donnerstag fallen. Der Zugbegleiter Serkan Çala wurde im Februar von einem Fahrgast mit mehreren Faustschlägen so schwer verletzt, dass er an den Folgen der Verletzungen starb.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Bücher von Politikerinnen und Politikern gibt es schon einige. Vor kurzem ist ein weiteres dazugekommen, das von AfD-Co-Parteichef Tino Chrupalla. Heute stellt er es in Berlin vor. Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas taucht ein in die Welt der Schreibenden.
Gerade erst hat die Bundesregierung ihren neuen Haushalt fürs kommende Jahr vorgelegt. Da erblickt heute schon das nächste große Werk, das Licht der Welt. Der frisch wiedergewählte AfD-Co-Parteichef Tino Chrupalla stellt hier in Berlin seine Memoiren vor. Zumindest den ersten Teil. Handwerk, Meister, Politik lautet der Titel seines Buches. Und das soll laut Verlag keine politische Streitschrift sein. Sondern, Zitat, Moment, die Geschichte eines Mannes, der noch weiß, wie man einen Dübel setzt und sich daran immer erinnern wird. Dabei war die AfD bisher eigentlich immer gegen die Cannabis-Legalisierung. Doch Tino Chrupalla ist ja auch noch Malermeister. Als solcher hat er sich bis in die Spitzenpolitik hochgearbeitet und darf in der AfD seit Jahren schon vor allem erledigen, was Alice Weidel, nun ja, noch nicht weggedübelt hat. Die Frage ist nur, wie lange eigentlich noch? Denn schon länger richtet sich die AfD immer stärker auf Alice Weidel aus. Für Tino Chrupalla wird die Luft dünner und dünner. Ob sich eine Drittkarriere als Buchautor anbietet, darüber darf ab heute nun das Publikum entscheiden.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.